Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Es ist Bern einfach vom 5. November am Mikrofon Stefan Milius und mein Name ist Gami Lotte. Und wir müssen zuerst mal heute mit Ausland anfangen. Und zwar ist aus meiner Sicht das passiert, wo ich das Gefühl habe, ist schon ein bisschen aus unserer Erinnerung verdrängt worden, was für eine Gefahr in Europa besteht. Und zwar ist es am Mittwochmorgen in Frankreich dazu gekommen, dass ein Autofahrer absichtlich in eine Menschenmenge gefahren ist. Was man bis jetzt weiss, gemäss Medienbericht, dass 10 Personen wie verletzt worden sind und je nach Zeitung 2 bis 4 davon auch schwer verletzt sind. Und das Ganze ist am 8:45 am Morgen passiert und wer weiss, dass der Mann soll gemäss der Staatsanwaltschaft gesagt haben, Alu Akbar, wo er zu der Tat geschritten hat. Er habe sich der Festnahme widersetzt und ist auch dann mit einem Elektroschocker überwältigt worden. Vorher hat er probiert, sein eigenes Fahrzeug in Brand zu setzen und man hat im Kofferraum auch Gasflaschen gefunden. Stefan, haben wir die Terrorlage in Europa einfach in letzter Zeit ein bisschen vergessen?
Ich glaube, du hast noch verschwiegen, müssen wir noch nachführen, es war Frankreich. Der
ja, Ile genau.
Doneron, genau. Dort hat sich das zugetragen. Ja, vergessen, es ist ja jetzt mal ein bisschen wieder in den Medien vorbeugenderweise, und zwar, weil in Deutschland reihenweise Weihnachtsmärkte abgesagt werden, weil die Veranstalter sagen, wir haben nicht genug Stutz, um die Sicherheitsvorkehrungen zu zahlen, die wir müssten treffen. In dem Sinn ist es präsent in Form von präventiven Massnahmen, von Betonbollern, die irgendwo umeinander stehen und so weiter. Aber ansonsten muss man sagen, ist es halt schon wieder eine Weile her. Natürlich nicht lang und nicht lang genug her, dass es zu so einem Vorfall gekommen ist, aber es geht einmal wieder ein bisschen ins Hintertreffen, im Bewusstsein. Man muss natürlich auch wieder sagen, man weiß ja nicht wirklich viel genau. Also man muss ja auch immer vorsichtig sein mit zu frühen Schuldzuweisungen, die Machart vom Ganzen und eben der Alarmruf deutet ja schon auf so etwas ein. Was ich interessant finde, ist, verschiedene Medien probieren schon mal präventiv von dem Kurs so ein bisschen abzulenken, wo auch noch nicht bewiesen ist, aber sie wollen jetzt schon so ein bisschen suggerieren, indem sie zum Beispiel schreiben, ja, der Mann hat ein Drogen- und Alkoholproblem gehabt, das steht jetzt in allen Schlagzeilen sehr fett rein, dass man wie schon so ein bisschen quasi die Botschaft durchgibt, ja, weißt, der ist vielleicht einfach nur verwirrt gewesen oder besoffen oder beides und hat dann halt einfach noch schnell mal irgendwie alle angerufen, muss überhaupt nicht terroristisch sein. Man weiß es nicht genau, aber rein von der Machart tönt es eben schon so. Und ja, alle Jahre wieder muss man festhalten, Frankreich ist ein Hotspot für so Geschichten, neben auch Deutschland.
Wie du auch sagst, eben, es ist so das klassische Handbuch, wo man leider aus der Vergangenheit kennt. Ich glaube, einer der berühmtesten Attentat, wo man aus Frankreich kennt, mit Fahrzeug, ist ja der zum Nationalviertag in Nizza, wo man ja einen Lastwagen benutzt hat, um dann eben in die Menschenmenge zu fahren. Und gleichzeitig finde ich es auch spannend, dass du es ansprichst, dass man das jetzt wieder sieht. Ich bin ja für die Nebelspalterinnen in Basel gewesen, letzte Woche an der Herbstmesse. Und es ist natürlich schon krass, wie du überall die Schutzmassnahmen siehst. Also du kannst nicht mal friedlich an einer Herbstmesse, ohne dass dir das ja von Augen geführt wird, was dort dann umeinander ist mit diesen Böllern, wo das sollten abgrenzen, dass es eben nicht zu so Attacken kommt, aber dass man das ja gar nicht mehr weggebracht hat und gar keine Veranstaltung mehr in dem Sinn denkbar ist, ohne dass das aufgestellt wird, mit auch den Konsequenzen, wie du jetzt gesagt hast, in Deutschland, dass man muss Veranstaltungen wieder absagen. Lässt für mich schon auch ein ungutes Gefühl jetzt da auf die kommende so ein bisschen Weihnachtszeit, die kommt und eben mit dem öffentlichen Weihnachtsmarkt, ob man dann dort wirklich hingeht.
Ja, und die gefürchtige Dimension vom Ganzen dunkelt mir auch ein bisschen, wo ich jünger gewesen bin, hat es auch schon Terroranschläge gegeben, von ganz anderem Zusammenhang, also irgendwelche italienische Linksextremisten oder die irische republikanische Armee in Irland und so weiter. Und dann ist es immer um Bomben gegangen oder um so Geschichten. Und was halt die Islamisten machen, und das ist wirklich etwas, wo wir sehr lange auch, glaube ich, braucht, um irgendwie verdauen, sie machen Alltagssachen zu Waffen. Also sie nehmen Flugzeuge, sie nehmen Auto, sie nehmen Küchenmesser. Also sie tun im Prinzip zivilisatorische Entwicklungen umbenutzen in Waffen. Und das ist so eine neue Qualität, nicht im positiven Sinn, sondern einfach eine neue Erscheinung, die man irgendwie vorher so gar nicht wirklich kennt haben und wo wie zum Markenzeichen geworden ist. Und das ist eben schon so ein bisschen deutlich darauf ein, dass sich da auch um das könnte handeln. Müssen wir abwarten, aber es ist sicher nicht vorbei, weil die Botschaft, dass man das machen soll, die wird in islamistischen Kreisen weitergestreut. Das kann man verfolgen, das ist in Telegram-Kanälen und so weiter. Sie sind nach wie vor der Meinung, Ungläubige sagen, umzubringen. Das ist einfach eine Tatsache, also die extremen Kräfte. Und solange die Forderung im Raum steht, wirst du immer irgendeinen Durchgeknallten finden, der daheim im Keller rumsurft und findet, mal, heute ist der Tag der Tage, heute mache ich das. Dort fängt die Problematik schon an, Aufhetzung, die findet eben statt.
Das, was ich auch wirklich beängstigend finde, ist, dass wir ja noch keine Antwort darauf haben. Ich möchte es aber ein bisschen in den Kontext setzen, wenn wir uns daran erinnern, während der EM und der Olympischen Spiele, wo wir hatten, eben Deutschland, Frankreich, dort hat man ja gesagt, dass man als Schweiz auch wieder Grenzkontrollen einführt. Hat ja indirekt als Bundesrat müssen zugeben, dass gerade bei so Grossveranstaltungen Grenzkontrollen mehr Sicherheit bringen. Gleichzeitig stellt sich auch Beat Jans auf den Standpunkt, dass man das ja gar nicht kann, dass es gar nicht möglich ist. Andererseits sieht man Deutschland, wo zum Teil ja wieder Grenzkontrollen hat. Und in dem letzten Sommer haben wir ja wie die Ruhe gehabt, oder wir sind in dem Sinn kein grösseres Ereignis bekannt. Und jetzt hat man wieder locker lassen, also auch seit der Schweiz. Man hat ja die Verstärkung von der Grenzkontrolle wieder aufgegeben. Und man sieht, hey, in Frankreich sind wir wieder zurück bei Attentat im Stil von 2015, ongoing on, wo da kurz vor der Weihnachtszeit wieder passiert.
Ich finde es gut, dass du die politische Komponente noch reinbringst, weil man muss jetzt einfach mal konstatieren, die EU hat den Terror importiert seit 10 Jahren. Das ist ein freiwilliger, bewusster Import. Die Leute, wenn die nicht da wären, könnten sie das auch nicht machen. So einfach, so banal ist es. Und ich habe gerade diese Woche mit einer Islamkritikerin, also mit einer muslimischen Frau und Islamkritikerin, geredet, die gesagt hat, das ist das eine. Und das andere ist, wir holen es zuerst, dann haben wir Konsequenzen. Und zwei Punkte ist, wir dürfen über die Konsequenzen nicht reden. Sonst gilt es als Islamophob, sonst gilt es als Recht. Und sie treffen immer wieder Politiker, die sagen, ich kenne das Problem, aber wenn ich das sage, dann sagt man mir, ich sage ein Rechter. Ich bin böse Rechter, darum darf ich es nicht sagen. Ich meine, wie entsetzlich ist das? Eine Politik aus Angst, man könnte für rechts gehalten werden oder AfD nach oder was immer, dass Leute aus anderen Parteien das Problem nicht mal mehr adressieren dürfen, aus Angst, sie könnten dann abgestempelt werden. Also Markus würde sagen, es sind Hösis und das sind auch wirklich Hösis, weil, Entschuldigung, real existierende Probleme, die man ansprechen, völlig egal, ob dann irgendwie x Empörblase brüllt oder nicht.
Und genau das machen wir ja beim Nebelspalter, darum für mich der perfekte Moment zum Housekeeping machen. Ihr wisst, wenn ihr den Journalismus unterstützen wollt, dann könnt ihr das finanziell machen. Wie immer tun wir euch das in den Shownotes verlinken, auch bei YouTube könnt ihr sogar auf den Button drücken und uns dort unterstützen. Und auch grosses Dankeschön an all die, die das schon gemacht haben. Und möglich ist das Ganze auch nur, dass wir weil wir Werbepartner haben und eure Unterstützung. Und in dieser Folge haben wir das Büro Metzener, das uns unterstützt als Partner. Und bei ihnen ist ganz einfach, wenn ihr eine Werbekampagne wollt, ohne Tamtam, dann geht zu ihnen. Darum hört gut zu.
Büro Signer, grüß dich. Nein, pardon. Büro Metzener natürlich. Der Chef ist gerade im Einsatz. Um was geht's? Ob wir Lust haben, eine Werbekampagne für euch zu machen? Ohne ein mühsames Tamtam. Dir, das sind bei uns goldrichtig. Wir machen kein Büro auf. Das Büro Metzener. Das unbürokratische Werbebüro. Bürometzener.ch.
Wir kommen zum zweiten grossen Thema, wenn wir nämlich in die USA blicken und auch noch in den Schweiz-Fokus behalten, ist doch einiges passiert. Wir starten mal mit New York. Dort hat man ja einen neuen Bürgermeister gewählt, den Mamdani. Und er wird als Sozialist oder Kommunist bezeichnet. Er ist der 111. Bürgermeister von New York, aber der erste Muslim und auch der erste, der in Afrika geboren ist, in Uganda. Und direkt mal so ein bisschen seine ersten Worte an Trump gerichtet hat. Also man müsse jetzt da parat sein und kommt wirklich halt mit der klassischen linken Agenda. Und ich habe mir das angeschaut und klar, man hat gewusst, in den USA, vor allem New York, bei den Republikanern grosse Kritik an ihm gewesen. Aber eigentlich ist es einfach ein Programm gewesen von der SP, was er alles hat wollen machen.
Ja, und ich frage mich vor allem, Gell, alles von rechts ist immer Rechtspopulismus.
Ja.
Der Millet ist ein Rechtspopulist und der und der Kiechel, alles ein Rechtspopulist. Wieso? Wieso schreibt nie eine Zeitung, was der Dani ist? Nämlich ein Linkspopulist, wie er im Buch steht. Er verspricht bezahlbare Wohnraum zu New York, Mieten werden eingefahren, staatliche Supermärkte, also das Wohnen wird günstiger, das Essen wird günstiger, alles wird gerechter, alles wird besser. Das ist Populismus in Reinkultur. Aber das Wort Linkspopulismus, das existiert bei Dagi und Watson und so weiter einfach gar nicht. Weil es muss ja negativ geframed bleiben, das Wort Populismus, damit man die Rechte damit bashen kann. Aber der Mann ist jetzt wirklich ein Linkspopulist. Und dann schreiben unsere Medien jetzt auch im Nachgang von diesen Wahlen, ah, da ist ein Schlag gegen den Trump und der Trump wird jetzt in die Tischkante beißen und so. Ich bin ja nicht so überzeugt. Ich glaube, Trump hätte nichts Besseres können passieren. Weil entweder schafft das smarte Büebli, das da gewählt worden ist, macht das, was er versprochen hat. Wirklich, er zieht das alles durch und das tut New York nicht gut und das wird man sehr, sehr schnell merken, dass die Politik zum Scheitern verurteilt ist. Oder er macht es gar nicht erst. Er ist dann eben gleich pragmatischer, als er angekündigt hat und dann ist er halt einfach ziemlich entzaubert. Dann weiss man, okay, der Mann hat viel versprochen und nichts gehalten, dann ist er gerade auch erledigt. Also ist zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, für den Trump zahlt sich das eh noch aus, das postsozialistische Experiment ausgerechnet, Himmel, zu New York, in dieser Oase vom Kapitalismus, vom Reichtum und so weiter.
Ja, aber ich habe immer das Gefühl, in New York, anscheinend ist man dort als Wähler offensichtlich ein Feind vom Kapitalismus, wenn man ja so jemand wählt, wo in praktisch allen Lebensbereichen sozialistische Massnahmen mehr Staat fordert. Die Frage, von wo das Geld kommt, ist natürlich auch immer die gleiche. Sind die Reichen, die es zahlen müssen? Es geht um Umverteilung. Und dann ist ja dann das Spannende, wie du auch ansprichst, 2-3 Jahre, was hat man erreicht? Und man wird sehen, dass man relativ wenig erreicht hat. Ich denke da schon nur an die Mindestlohndiskussion und er geht auf $30 pro Stunde. Will zum Beispiel anheben, eben auch die staatlichen Supermärkte, also alles wirklich aus dem klassischen linken Handbuch. Und da muss ich sagen, ich glaube, man darf im Bauch schnaufen, ja, das ist einfach New York, aber dann abwarten, was in 2-3 Jahren ist, wenn man eben die Versprechen ja nicht einlösen kann.
Ich weiß auch nicht ganz genau, ob es wirklich seine Positionen gewesen sind, wo das Resultat ermöglicht haben. Es ist vielleicht auch ein bisschen das, dass er sich so als Rebell, als Robin Hood verkauft hat, nicht als Politiker. Sein Gegner, der Gegenkandidat Cuomo, ist so ein Berufspolitiker, so ein klassischer aus dem Establishment. Und er, der neue New Yorker Bürgermeister, der hat sich einfach wirklich mehr so als Anti-Establishment verkauft. Und das fährt wahrscheinlich vielen New Yorker noch gut ein, so halt nicht ein aus dem typischen Kuchen. Das hätte ihnen wahrscheinlich gefallen. Ob die sich jetzt wirklich so bewusst gewesen sind, was der alles möchte anstellen, das weiss ich gar nicht. Und ich wünsche ihnen nicht, dass sie es wirklich erfahren, weil es tönt nicht gut. Es hat noch nie funktioniert und es wird auch in New York 2025 nicht funktionieren.
Wo sie gegen aber gut tönt, ist seitens speziell Schweiz, USA. Es ist nämlich bekannt worden, dass Schweizer Firmenvertreter sich mit dem Donald Trump im Weissen Haus getroffen haben, darunter der Energiehändler Mercuria, auch Partners Group, und die bieten Milliardeninvestitionen an. Der Rolex-CEO sei auch dabei gewesen. Und das dürfen wir als äußerst positiv bewerten. Das findet nämlich der Franz Grütter. Der Unternehmer und SVP-Nationalrat, der hat mit unserem Journalisten Kasper Schwarzenbach geredet und hat dann wirklich gesagt, es sei einerseits bemerkenswert, dass der Fortschritt dank der Unternehmer und in Abwesenheit von Behörden und Politikern zustande gekommen ist. Und man müsse wohl anerkennen, dass im Fall vom US-Präsidenten Unternehmer wohl die besseren Diplomaten sind als Behörden. Und auch gerade für die nach EU schreien, nach dem Zollhammer, die müssen eigentlich mal tief durchschnaufen, den Gang oben runterfahren, weil es zeige sich, wir können anscheinend mit dem Trump verhandeln. Das ist das, was jetzt Franz Grütter so für uns beim Nebelspalter als erste Einschätzung gegeben hat. Wie siehst du gute Nachrichten?
Ja, es deckt sich genau mit dem, was ich denke, was der Herr Grütter sagt. Ich kann es ihm fast nur nachbeten. Wir wissen auch, der Trump redet gerne mit Leuten, die gleich funktionieren wie er. Und das sind halt Unternehmer und nicht Politiker. Plus, glaube ich, auch die Unternehmer verstehen eher, was der Trump sagt, als Politiker. Weil die diskutieren auf völlig verschiedenen Ebenen. Wir müssen jetzt nicht wieder auf den Keller-Sutter rumhacken, auf ihrem Missverständnis, dass sie das Gefühl hat, sie hätten erreicht, den Trump, aber irgendwie eben doch nicht. Aber es ist halt einfach so, er redet die Sprache der Wirtschaft und die Unternehmer verstehen sie eben und können ihn eben auch dort abholen, wo er steht. Ich habe sehr, sehr eine beruhigende Nachricht gefunden, dass die sich jetzt da eingeschaltet haben. Es ist so ein bisschen unkonventionell, man geht davon aus, das muss auf der politischen Ebene passieren. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat man ja vom Bundeshaus aus quasi das so ein bisschen einfach wohlwollend betrachtet, kein offizielles Mandat, aber ja, gehen wir mal. Und es ist sicher das Beste gewesen, was wir im Moment können machen können, weil das ist die Sprache, die der Trump versteht. Und man muss ihm halt irgendetwas bieten und er glaubt der Unternehmer auch eher, wenn es ihm etwas bietet, als der Politiker. Ein Handschlag unter alten Unternehmer, wie der Trump sich da gewöhnt ist, soll etwas gelten. Und das ist das, was sie jetzt braucht. Ich bin gespannt, was rausschaut. Das ist ja eigentlich das, was wir wissen wollen. Und das wissen wir leider noch nicht.
Wir bleiben gerade bei den Beziehungen von der Schweiz. Wir gehen aber zu der EU. Dort hat der Alex Reichmuth einen Faktencheck gemacht. Und zwar geht es darum, dass der Beat Gassmann, er ist Präsident vom Dachverband der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Er hat im Nebelspalter die Befürchtung geäussert, dass die Schweiz mit der Annahme vom Stromabkommen mit der EU eben nicht mehr nach eigenem Gutdünken Reservekraftwerke können bauen, was eben auch braucht, um diesen Stromausfall zu verhindern. Und in dem Faktencheck kommt ein bisschen raus, für mich ein wiederkehrendes Bild. Es ist alles recht verworren, sagt Alex Reichmuth. Die Schweiz dürfe nur noch notwendige, verhältnismäßige und nicht verzerrende Massnahmen ergreifen. Aber was das genau heisst und wer über den Inhalt von dieser Kriterien und auch die Umsetzung und die Umstände entscheidet, das müsse sich eigentlich erst noch herauskristallisieren. Und Rechtssicherheit, sagt Alex Reichmuth, sehe ich nach seinem Faktencheck sicher mal anders aus, jedenfalls nicht so. Und er sagt und kommt zum Schluss, dass die EU eben künftig mitregiert, wenn Schweizer Reservekraftwerke gegen Blackouts bauen, ob direkt oder indirekt. Auch keine Überraschung,
ja,
oder?
Ich habe wirklich das Gefühl, wenn wir jetzt das Fenster würden aufmachen und rauslassen, müsste man draussen auch viel 20er hören, runterfallen bei ganz vielen Leuten. Dann muss doch irgendwann den 20er einfach haben. Es ist eine wunderschöne Geschichte, also natürlich nicht schön, aber sehr eine erhellende Geschichte. Ich bin überzeugt, in den nächsten Wochen, Monaten wird aus dieser Wurmbüchse werden noch ganz viele weitere Würme rauskrabbeln oder kriechen oder was auch immer ein Wurm genau macht. Weil nur schon die Masse von der Seite von dem Vertrag, die öffnet Tür und Tor für Tausende von kleinen Details, wo irgendwie eben der Teufel begraben ist. Und das ist jetzt ein davon. Und das, Entschuldigung, jetzt mal abgesehen von den konkreten Auswirkungen, die es jetzt da auf unsere Versorgungslage könnte haben, was der Alex da beschreibt. Es ist einfach eine Demütigung, wenn wir Bitte machen zu Brüssel, ob wir dürfen dieses oder jenes machen. Es kann es einfach nicht sein. Da müssen wir uns einfach mehr wert sein. Und es tönt schwer danach, dass wir da jetzt wirklich einfach müssten, keine Ahnung, für eine Steckdose im letzten Krachen oben irgendwo müssten schnell zu Brüssel nachfragen. Und ehrlich gesagt sogar, wenn jetzt die EU vielleicht würde sagen in der Reaktion, weißt, ist alles nicht, wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird und wir finden uns dann schon, sogar wenn es so rauskommt, wie wir gerne hätten, finde ich es demütigend für einen souveränen Staat, dass man erstmal mit fragen und es ist wieder Bürokratie, es ist Administration, es wird wieder Zeit verloren, geht einen Haufen Zeit verloren auf diesen Weg. Also ja, allein diese Story müssen wir irgendwie alle gemeinsam aufhängen und müsste lange, um das Ding beerdigen und gut ist. Und dann müssen wir nämlich auch nicht mehr darüber reden, Camille.
Ja, aber auch der Bundesrat hat ja gemerkt, oder auf jeden Fall auf der Seite der Befürworter, sagen wir es so, hat man ja gemerkt, dass das Stromabkommen zu Unsicherheit führt und doch viele Fragen offen sind. Mal so neutral formuliert, wenn ich das kann formulieren. Und man diskutiert ja darüber, dass man das ganze Paket, ja die neuen Verträge, die Rahmenverträge, dass man die ja ausbrittet und Stromabkommen dann ein einzelnes ist, eben ein neuer Vertrag, wo man darüber abstimmen kann. Die Frage ist dann noch, in welcher Zeit, in welchem Zeitrahmen und welcher Reihenfolge. Aber man merkt schon an dieser Taktik und diesen Gesprächen und dass man in den Medien in den letzten paar Wochen können lesen, dass man da die Unsicherheit merkt, die das Stromabkommen verursacht und eben auch die Fragen, ob das dann wirklich zur Versorgungssicherheit von der Schweiz beiträgt oder ob wir uns da nicht eben freiwillig dann in dem Sinn, muss man auch sagen, in eine Beziehung mit der EU geben, was unsere Versorgungssicherheit anbelangt, wo wir dann müssen für die Reservekraftwerke, die es eben vielleicht braucht, bei Stromausfall vorsorglich, dass wir dann wirklich auf Brüssel Bitti-Betti machen müssen.
Ja, und wieder mal gilt, gell? Wenn es jetzt so wäre, dass die EU die ganze Energiefrage super im Griff hätte, mit Versorgungssicherheit, mit günstigem Strom, wenn man müsste sagen, die machen irgendetwas super, super gut, dann könnte man darüber reden, zu sagen, ja, okay, wir lassen uns von denen inspirieren. Aber hey, die kaufen völlig überteuerte Energie irgendwo in den USA und aus politischen Gründen wollen sie dort Gas aus Russland nicht etc. Die sind am Irrlichtern, wie blöd, das ist der letzte Partner, wo man sich wirklich muss in den Schoss flüchten muss, um das Problem irgendwie zu bodigen. Also wirklich, ich hatte diese Woche noch ein Interview mit Markus Ritter für ein anderes Medium über die Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Und irgendwann muss man einfach mal ein ganzes knappes Faktenblatt nehmen mit dem einen schlüssigsten Hauptargument aus jedem Bereich, Energie, Landwirtschaft, Industrie und so weiter, wo man einfach sagt, das passiert, wenn man die Verträge eingeht und dann lange ein Blick zum sagen, nee. Vielen Dank, aber nein.
Ja, danke, aber nein, danke. Aber trotzdem lassen wir uns zum Schluss einen Blick auf den Bundesrat werfen. Der hat nämlich heute Sitzung gehabt. Einerseits wissen wir jetzt, was am 8. März zur Abstimmung kommt. Und es sind gerade 4 Vorlagen. Es wird also spannend im nächsten März. Einerseits die Bargeldinitiative, die kommt noch mit einem direkten Gegenentwurf. Dann die grosse Debatte um die SRG, die Halbierungsinitiative. Dann sind wir wieder mal bei Klima. Habe ich das Gefühl, haben wir in letzter Zeit auch genug gehabt. Und immer wieder kommt die Klimafondsinitiative und aber auch das Baby von der FDP-Frauen, die Individualbesteuerung. Verspricht Spannung, oder?
Ja, es läuft auch hoffentlich auf eine anständige Stimmbeteiligung raus, weil das sind wirklich Knüller dabei aus allen Bereichen. Da ist jetzt für jeden etwas dabei. Für den unzufriedenen Fernsehkonsument, für den, der Angst ums Bargeld hat. Also es ist wirklich für jeden irgendetwas. Es ist ein Monsterpaket. Ist ja auch, muss man an dieser Stelle wieder mal sagen, es ist schön, können wir abstimmen drüber. Und genau darum sollte man schauen, dass es so bleibt und die Verträge, nein, wir lassen es, wir haben schon abgehandelt. Nein, aber es ist wirklich ein Riesenpaket an dem Tag, wo ganz unterschiedliche Abstimmungsgeschichten, glaube ich, auch vorlocken wird. Also weißt du, im Bargeld sind sie so ein bisschen, auch die Corona-Unglücklichen werden dort, die sind sehr stark dort eingebunden, die werden ganz stark dort aktiviert. Deshalb geht es euch immer an die Urne, das ist gar kein Thema. Und die Individualbesteuerung ist natürlich auch etwas, wo noch viel Zeug drin versteckt ist, wo wir jetzt in den nächsten Monaten diskutieren müssen.
Was wir noch zum Schluss diskutieren müssen, zweite Meldung aus dem Bundesrat ist mir heute aufgefallen, und zwar wieder Geld für Gaza. 10 Millionen Franken sollen für die humanitäre Nothilfe in Gaza über Hilfsorganisationen, aber nicht UNRWA, sondern zum Beispiel das Rote Schweizer. Jesus Gott, was sage ich heute? Das erste Mal, dass wir gestern einen längeren Abend hatten.
Weil, ja, ich auch.
Ich weiss nicht, ob es verraten, weil Stefan und ich waren zusammen am Oktoberfest in Zürich. Darum haben wir. Ist es nicht spät geworden, aber wir hatten 1-2 Bier gehabt.
Aber man sieht es uns auch angegeben, ich kann es ruhig sagen. Man sieht es uns auch
angegeben. Darum hört uns lieber diese Folge. Schaut uns nicht an. Das ist vielleicht die bessere Hilfe. Aber es geht Hilfe nach Gaza. Und was man sagt seitens Bundesrat ist, dass das eine Massnahme ist, die im Einklang mit dem humanitären Engagement von der Schweiz ist, im Nahen Osten. Sie sind auch ergänzend zu den 127 Millionen Franken, die man bereits seit dem 7. Oktober 2023 bereitgestellt hat, und man möchte sich auch für die Reform von der palästinensischen Autonomiebehörde einsetzen mit maximal weiteren 10 Millionen Franken.
Ja, gell, wir sind wieder am gleichen Punkt. Wer kann denn schon etwas gegen humanitäre Hilfe sagen? Und dass die humanitäre Lage in Gaza nicht gut ist, ist auch gar keine Frage. Und da gibt man sicher auch schon blöder Geld aus. Das Problem ist einfach, ich weiss ja immer noch nicht recht, wie das in Zukunft wirklich dort wird aussehen. Und ich muss sagen, wenn auch noch irgendeins von diesen Hamas-Schürkli noch irgendetwas dort sagen hat, dann ist es einfach unbefriedigend. Und dann müssen wir wirklich das Problem zuerst lösen, bevor weiter Geld fließt. Und das ist alles halt noch so ein bisschen in der Schwebe. Sie schreiben ja auch, sie wollen da den Prozess quasi von der neuen, die Bildung von der palästinensischen Autonomiebehörde, das Reformprogramm gewissermaßen, wie man das jetzt irgendwie neu ausgestaltet, wollen stärken etc. Aber ich habe immer noch nicht wirklich so so einen Plan, wie das in Zukunft wirklich soll aussehen. Und was mich auch ein bisschen aufregt, ist, da steht noch, seit dem Inkrafttreten vom Waffenstillstand sind bedeutende Fortschritte erzielt worden, darunter die Freilassung von Geiseln. Das als bedeutenden Fortschritt zu bezeichnen, das ist das Minimum. Das ist einfach das, ist das wo endlich haben sie die Geiseln rausgeguckt, geht es eigentlich noch. Und bedeutender Fortschritt tönt wie, es ist noch nett, dass da im Zuge der Verhandlungen auf das eingegangen sind. Nein, das ist nicht ein bedeutender Fortschritt, das ist das absolute Minimum, das endlich hat man so erfüllt werden.
Ich schaue auf die Tour und ich muss sagen, das war schon wieder gewesen. Bern einfach, 5. November, Stefan Milius, Gami Lotte. Ihr wisst, ihr könnt uns wie immer unterstützen mit einem Abo oder auch finanziell mit einem Beitrag. Und die beiden Herren, die sonst normalerweise die Sendung moderieren, die sind morgen wieder für euch zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal da.
Das war Bern einfach gewesen.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch